In meiner Bibellese vor wenigen Tagen sind mir die Worte aufgefallen, außerhalb des Lagers. Dabei fielen mir einige Dinge ein, die in der Bibel außerhalb von Israels Lager passierten. Diese schienen mir zu Karfreitag einen direkten Bezug zu haben. Deshalb will ich, dass wir zum Verständnis kommen, was alles außerhalb des Lagers passierte, damit wir eine erhöhte Wertschätzung für das haben, was Jesus für uns am Kreuz tat. Na, vielleicht wäre es besser, wir lesen den Text zuerst. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Also da sehen wir, vor langer Zeit waren es die Tiere, und dann war es Jesus, und dann werden wir ausgefordert, dass wir zu ihm hinausgehen. Was passierte alles außerhalb des Lagers? Erstens wurden nicht alle, aber ganz bestimmte Opfer verbrannt außerhalb des Lagers. Und das waren Sündopfer, so verschiedene Sündopfer, als die Priester eingeweiht wurden und als die Stiftshütte eingeweiht wurde, gab es Opfer. Zwei Stiere, einen Stier für den Priester. Dieses Tier wurde geschächtet, das Blut wurde gefangen, das Blut wurde hineingetragen in das Allerheiligste und das Fett des Tieres ist auf dem Brandaltar in Rauch aufgegangen. Und dann das Tier selbst wurde hinausgetragen außerhalb des Lagers vor das Tor, wo es dann an einer heiligen Stätte verbrannt wurde, sodass davon nichts übrig blieb. Dasselbe geschah mit dem Stier, der für das Volk war. Ähnliches gab es, also hat ein Priester gesündigt, musste er auch ein Sündopfer darbringen. Dieses Blut wurde aber nicht in das Allerheiligste hineingetragen, sondern wurde vor oder auf die Außenseite des Vorhangs besprengt. Und wenn das gesamte Volk Israel einer Schuld schuldig war, wurde dasselbe gemacht, aber auch da wurde das Blut nicht in das Heiligtum hineingetragen, sondern wurde, nicht lediglich, aber wurde auf den Vorhang besprengt. Aber auch diese Tiere wurden dann nicht gegessen. Es gab Opfer, wo die Priester ein Teil davon essen konnten. Es gab Opfer, wo alles, was übrig blieb, dann Fleisch von demjenigen, der das Opfer darbrachte, auch gegessen werden konnten. Am ersten und am zweiten Tag, am dritten Tag galt es nicht mehr als reines Fleisch, durfte nicht mehr gegessen werden. Aber diese Sündopfer durften nicht gegessen werden, sondern man hat die Tiere, die toten Tiere, Haut und Unrat und alles, was, ja, auch das Fleisch, wurde alles hinausgetragen außerhalb des Lagers und dort wurde es dann verbrannt. Es gab auch andere Opfer. Es gab das Opfer der roten Kuh. Übrigens, das ist, wenn man sich vielleicht mit dem Geschehen in Israel gerade beschäftigt, ist das wieder in Gespräch. Denn aus Texas wurden einige Kälber, rote Stiere, rote Kühe nach Israel verfrachtet und die Juden hoffen darauf, dass sie bald dieses Opfer wieder verrichten können und dass die heilige Kuh, und jetzt nicht im Sinne von Indien, sondern die rote Kuh eingeäschert wird. Und dann wird die Asche gesammelt aufbewahrt und dann später mit lebendigem Wasser gemengt. Und dieses Wasser wird dann zu Weihwasser, könnte man sagen. Nicht im Sinne von der katholischen Kirche, aber sie haben da einiges ein bisschen abgeguckt von der Bibel. Sowas Ähnliches, womit man Gegenstände heiligt und womit man unreine Menschen reinigt. Also Reinigung von Gegenständen und Reinigung von unreinen Menschen. Die Kuh wurde nicht einmal im Lager geschlachtet oder geschächtet, sondern alles geschah außerhalb des Lagers. Und dann haben wir wieder Sündopfer für die Priester und das Volk. Und das war zum Versöhnungstag. Das geschah zu einer anderen Zeit im Jahr, nicht zu dem Passafest. Aber dort wurden dann auch diese Opfer dargebracht. Und das war etwas, wo das Blut in das Allerheiligste hineingetragen wurde, einmal in jedem Jahr. Und das war ein Stier für den Priester und seine Familie. Und dann gab es zwei Böcke, Ziegenböcke. Und von diesen beiden wurde ein Bock ausgelost für den Herrn und ein Bock war dann für das Volk. Das Bock, das für den Herrn war, das wurde geschächtet, sein Blut gesammelt, sein Blut in das Allerheiligste hineingebracht, auf die Bundeslade dargebracht. Das Fett wurde, ähnlich wie bei dem anderen Opfer, auf dem Brandaltar verbrannt, aber nur das Fett. Und der Rest wurde hinausgetragen an einen heiligen Ort und wurde dann verbrannt. Der andere Bock, das war auf Hebräisch Azazel. Wer eine Elberfelder Bibel hat, wird nicht Sündenbock sehen, sondern wird Azazel sehen. Dreimal, die einzigen dreimal, wo das vorkommt. Azazel war der Bock für das Volk. Und zwar legte man die Hände auf den Kopf des Bocks und hat dann die Sünde des Volkes bekannt. Und somit wurde quasi die Schuld des Volkes auf dieses schuldlose Tier übertragen. Dann hat ein Mann dieses Tier hinausgetragen außerhalb des Lagers und an einen einsamen Ort, an einen einsamen Ort in der Ferne losgelassen und dieses Tier hat dann die Schuld hinausgetragen, hinweg von dem Lager, von dem Volk. Hatte auch also eine sehr symbolische Qualität und einen symbolischen Charakter. Das waren Opfer, die außerhalb des Lagers eingeäschert wurden. Das geschah größtenteils außerhalb des Lagers. Aber jetzt gibt es andere Dinge, die außerhalb des Lagers passierten. Und wer nicht bibelkundig ist, seid bitte mit mir geduldig. Ich werde in Eiltempo ein paar Dinge erwähnen. Vielleicht weiß man doch, dass es die Stiftshütte gegeben hat. Bevor es einen Tempel gegeben hat, hat es die Stiftshütte gegeben. Das war eine Art Tempel, der tragbar war. Eine Begegnungsstätte mit Gott. Aber weil das Volk in der Wüste war und oft unterwegs war, musste diese Begegnungsstätte schnell aufzubauen und wieder zusammenzuklappen sein. Und das hieß Stiftshütte. Aber bevor es die gegeben hat, hat es ein anderes Zelt gegeben. Und das Zelt hieß auch Zelt der Begegnung. Das wissen manche nicht. Bei einer flüchtigen Lesung der Schrift würde es einem vielleicht nicht auffallen, dass es dieses Zelt gegeben hat, bevor überhaupt die Anweisung für die Stiftshütte gegeben hat. Und die Stiftshütte war mitten in dem Lager. Die Menschen lagerten um die Stiftshütte herum. Aber es war anders bei diesem Zelt der Begegnung, denn es heißt, Mose schlug das Zelt weit ab, außerhalb des Lagers, und wer den Herrn aufsuchte, ging hinaus zu dem Zelt, und dort konnte er Gemeinschaft mit Gott pflegen. Das machten aber die allerwenigsten. Soweit wir es wissen, war es nur Mose und Josua. Ich vermute, dass es andere waren, aber wir wissen nicht von anderen. Es heißt, alle anderen standen an der Tür ihres Zeltes und guckten zu, während Mose und Josua sich hinausbegaben aus dem Lager, guckten zu, dann haben sie eine Weile bei Gott sich aufgehalten, haben gebetet und so weiter. Mose hatte aber zu tun, als Leiter des Volkes, kam dann wieder in das Lager hinein. Es heißt aber von Josua, dass er bei dem Herrn, vor dem Herrn weilte. Er hielt sich dort länger bei Gott auf. Vielleicht hatte er nicht die Verantwortung, die Mose hatte, und konnte sich erlauben, noch länger in der Nähe von Gott zu bleiben. Aber für mich ist es schon interessant, die Menschen, die zu Gott hin wollten, ursprünglich, mussten sich von dem Volk hinausbegeben hin zu Gott, während andere dann auch zuschauten. Und ich überlege mir, wie war es den Zuschauern zumute? Nehmen wir an, Mose und Josua sind unterwegs dorthin und jemand hat ein Verlangen danach, sich mit Gott zu treffen. Was müsste er machen? Er müsste sein Zelt zurücklassen, er müsste sich auf die Reise begeben, eine kurze, und müsste dann, während alle zuschauen, was macht denn der Fromme? Versteht ihr, was ich meine? Na, wen will er denn beeindrucken? Oder will er uns dann alles schlecht machen? Das steht alles nicht in der Schrift, aber es hing schon etwas damit zusammen. Man musste sich von der Menge absondern, damit man zu Gott hinaus konnte. Und nicht nur diese beiden Dinge, sondern außerhalb des Lagers hielten sich die Unreinen auf. Und was gab es denn für Unreine in diesem Zusammenhang? Das möchte ich euch jetzt auch vor Augen zeigen oder führen. Es gab Aussätzige. Nun, ihr wisst ja, was Aussatz ist, nicht wahr? Okay. Aussatz war Leprakrankheit. Es war vielleicht leicht anders. Ärzte würden vielleicht sagen, die waren unterschiedlich, aber das ist das, was wir heutzutage am besten kennen, das vergleichbar ist mit dem Aussatz der damaligen Zeit. Aussätzige, sie galten als unrein, dauerhaft unrein. Und sie durften sich nicht im Lager aufhalten. Sie mussten sich von dem Volk absondern. Sie mussten sich außerhalb des Lagers aufhalten. Sie mussten außerhalb des Lagers wohnen. Aussätzige. Das war das vielleicht denkbar Schlechteste, was einem Menschen passieren konnte. Nicht nur, weil die Krankheit so furchtbar war, sondern weil man dann quasi abgeschnitten wurde von dem Volk. Man galt wie ein Schuldiger, obwohl man vielleicht sich nicht verschuldet hatte. Aber wegen der Krankheit war man stigmatisiert, war man außerhalb des Lagers. Und als hätte man bewusst eine Entscheidung getroffen, Gott nicht zu gehorchen. Denn manchmal hieß es, wer sich nicht an Gottes Regeln hält, muss abgeschnitten werden von dem Volk. Und diese Leute waren quasi in derselben Lage, obwohl sie keine bewusste Entscheidung gegen Gott getroffen hatten. Und dann gab es Bespuckte. Es hieß, wenn ein Vater zum Beispiel seine Tochter anspuckt, müsste sie eine Woche lang außerhalb des Lagers sich aufhalten, dann erst, nachdem sie das richtige Opfer dargebracht hatte, nachdem sie als rein galt, konnte sie wieder in das Lager hinein, wieder zu ihrer Familie zurück. Und wir wissen, dass der Herr Jesus Christus bespuckt wurde bei seiner Verhörung, bei seiner Kreuzigung, bespuckt. Der Reine wurde bespuckt von Unreinen. Und dann die Soldaten, die von dem Krieg zurückgekommen waren, die es bestimmt mit Leichen zu tun gehabt haben, die vielleicht blutbefleckt waren, blutbeschmiert, als sie dann als Sieger oder Überlebende zurückgekehrt waren ins Lager, mussten sie aber kurz auf. Sie mussten warten. Sie konnten nicht sofort zu ihrer Frau und ihren Kindern. Sie mussten sich eine Woche lang außerhalb des Lagers aufhalten. Am dritten und am siebten Tag hat es dann Reinigungspraktiken gegeben. Und dann erst galten sie als rein und konnten in das Lager wieder hinein. Blutbefleckte. Unreine hielten sich außerhalb des Lagers auf. Nicht nur die Soldaten, sondern manchmal gab es Kriegsgefangene. Gott hatte gesagt, nicht alle Menschen, die ihr erobert, dürfen ins Lager, aber es hat welche gegeben, die es durften, aber auch diese mussten sich die Woche außerhalb des Lagers aufhalten, bevor sie dann ins Lager hinein durfte, wo sie dann als Knechte oder Mitreisende, könnte man sagen, sein. Als Rahab und ihre Familie in der Stadt Jericho errettet wurden, sie wurden nicht hingemetzelt. Sie trugen ihren Teil dazu bei, dass Israel die Stadt erobern konnte, und Gott hatte dieser Frau und ihrer Familie ein Versprechen gegeben, sie würden nicht bei der Eroberung der Stadt, wie die anderen aber, getötet werden. Und vielleicht weiß man, es steht in Matthäus 1, aber ich denke auch in Ruth 4, dass Rahab in dem Stammbaum des Messias war. Sie wurde also rechtsmäßig zum Juden, zum Israelit, zum Hebräer, aber nicht auf Anhieb. Nach den Gesetzen hat das ein paar Tage gedauert und man musste dann gewisse Opfer darbringen. Aber das sind Dinge, die außerhalb des Lagers oder Lagers geschahen. Okay, ihr dürft ein bisschen lächeln, aber die Notdurft wurde außerhalb des Lagers verrichtet. Nun, ich weiß nicht, wie der Lager aufgestellt war, wie weit man vielleicht zur Toilette laufen musste. Da habe ich auch gedacht, hoffentlich haben sie nicht Rohr oder Durchfall oder so. Das könnte wirklich schlimm sein, wenn das stille Örtchen in ein bisschen Ferne ist. Aber der Herr hatte versprochen, wenn sie sich an seinen Gesetzen halten, würden sie nicht behaftet sein mit den Krankheiten der Ägypter. Sodass ich mir denken könnte, dass diese Art von Krankheit während der Zeit, während ihre Kleider auch nicht verschlissen, ihre Schuhe auch nicht, also da hat der Herr dafür gesorgt, dass es diese Notsituationen nicht gegeben hat. Aber die Notdurft, die wurde außerhalb des Lagers verrichtet. Und zwar hat Gott gesagt, nehmt eine Schippe mit, nehmt einen Schaufel mit, geht außerhalb und wenn ihr mit eurem Geschäft fertig seid, deckt es wieder zu, begrabt das und lasst es hinterher. Denn der Herr wandelt im Lager und er will nichts Ungeziemendes. Er will nichts Unreines im Lager sehen. Deshalb verrichtet das, was unrein ist, nicht vor Ort, sondern außerhalb. Und dann, und das ist das Letzte in dieser Reihe, danach wird es noch zwei geben, wurden aber Verbrecher hingerichtet. Nun, vielleicht könnt ihr an Situationen denken, in dem Alten Testament oder auch in dem Neuen Testament, wo Menschen hingerichtet wurden. Ich denke an den Flucher in 3. Mose 24, Vers 14. Gott sagte, er müsse außerhalb des Lagers gesteinigt werden. Dann gab es Naboth. Nun, er wurde unrechtmäßig beschuldigt, aber Naboth wurde hinausgetragen außerhalb der Stadt und dort hingerichtet. In 1. König 21, Vers 13. Dann wisst ihr, dass Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 58 zur Stadt hinausgeführt wurde. Das geschah auch mit Paulus, obwohl das eine heidnische Stadt war, Lystra. Und dasselbe hat man versucht mit Jesus zu tun, aber sie führten ihn aus der Synagoge hinaus, außerhalb der Stadt, und wollten ihn von der Klippe runterschieben. Aber es war noch nicht die Zeit, die Gott dafür, also für seinen Tod, vorgesehen hatte. Also ging er durch ihre Mitte hindurch. Aber typisch war, dass die eines großen Verbrechens schuldig waren, außerhalb der Stadt hingerichtet wurden. Nun sehen wir vielleicht ein Muster hier. Es gab Opfer, die mit der Sünde und mit der Unreinheit zusammenhingen, und sie wurden außerhalb des Lagers dargebracht. Wollte man sich mit Gott zusammentreffen, dann musste man sich zu ihm hin begeben. Unreine hielten sich dort auf, Fremde hielten sich dort auf, und selbst die Notdurft wurde da draußen verrichtet, wo auch die Verbrecher hingerichtet wurden. Und jetzt lesen wir in Hebräer 13, haben wir auch vorhin gelesen, dass Jesus außerhalb des Lagers gelitten hat. Ich möchte nachholen und diese Verse noch einmal lesen, 11 bis 13 vorerst, und am Ende lesen wir, am Ende der Botschaft, den Vers 14. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den hohen Priester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Übrigens habe ich einen Fehler begangen. Es heißt Heiligtum. Das würde auch das Allerheiligste mit einschließen. Aber auch die Tiere, wo das Blut nicht ins Allerheiligste hineingetragen wurde, sondern in das erste Zimmer, in das Heiligtum, ihre Leiber wurden außerhalb getragen und verbrannt. Darum, es gibt einen Zusammenhang, weil das der Fall war bei diesen Tieren und weil wir in Hebräer, ich glaube in Kapitel 9 steht, dass der Herr Jesus Christus in das Allerheiligste, in den Himmel mit seinem Blut gegangen ist. Darum, weil das Blut dieses Opfers in das Allerheiligste hineingetragen wurde, war es dann angebracht, dass dieses Opfer außerhalb des Lagers beziehungsweise der Stadt Jerusalem vollendet wurde. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Jesus litt außerhalb des Tores. Er wurde für uns zum Opfer, wie wir hier gesehen haben in Punkt Nummer 1. Er ist sozusagen für uns das Zelt der Begegnung. Wer sich mit Gott zusammentreffen will, der muss es in Jesus tun. Er muss sich zu ihm hinaus begeben. Jesus hat unsere aller Unreinheiten auf sich geladen bekommen. Er nahm die Stellung eines Fremden, eines Außenseiters ein. Man handelte ihn mit derselben Abscheu, könnte man fast sagen, wie man den Unrat behandeln würde außerhalb des Tores. Ich weiß, ich nehme das vielleicht ein bisschen weit, aber selbst Jesus wurde begraben und man wendete sich von ihm ab. Also es gibt schon Ähnlichkeiten, obwohl ich nicht zu weit gehen möchte, aber Jesus hat außerhalb des Tores gelitten. Die Bibel sagt, dass er für uns ein Fluch wurde. Wir haben das heute in 2. Korinther 5, 21 gelesen. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus wurde zur Sünde gemacht. Gott hat also seinen Zorn gegen ihn gerichtet. Ihr kennt euch mit Johannes 3, 16 aus, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber in Vers 14 heißt es, wie Mose damals die Schlange erhöht hat auf eine Stange, so muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden. Warum hat man ausgerechnet die Schlange erhöht? Die Schlange war die Verkörperung, war der Inbegriff der Schuld und der Sünde, war das Problem, könnte man sagen. Und als Jesus seine Stellung nahm am Kreuz und erhöht wurde, ist er für uns zur Sünde geworden, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ein Tausch so wunderbar, heißt es in dem Lied von Chris Anderson. Was Gott uns durch diese ganze Botschaft klar machen will, ist, wie Jesus wirklich außen vor war, nicht in jedem möglichen Sinne, sondern in diesem Sinn. Okay, er war räumlich entfernt von der Masse, von der Menge. Er war aus der Stadt entfernt, ausgegrenzt, ausgeschlossen. Johannes 19, 17 sagt uns, Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte. Und nun will ich die bisherigen Punkte zusammenfassen und auf Jesus anwenden. Jesus, der vor wenigen Tagen am Palmsonntag von Huldigung umgeben, auf einem Lasttier reitend in die Stadt Jerusalems hineingeritten war, nun von Schmähung umgeben und unter der Last des Kreuzes, aber auch der Sünde, der das Opfer für die Sünde gehört wirklich außerhalb des Lagers. Wegen der Stellung, die er einnahm, gehört er wirklich außerhalb, nicht innerhalb, außerhalb des Lagers. Das Kreuz auf Golgatha ist das Zelt der Begegnung, der Ort, wo man sich in der Person Jesu mit Gott zusammentreffen kann, außerhalb des Lagers. Hier wird der reine Sohn Gottes, Jesus, wie einen Unreinen, einen Aussätzigen gemieden, wird von seiner Schöpfung ins Angesicht bespuckt, ist nicht von dem Blut anderer befleckt, sondern von seinem eigenen göttlichen Blut überströmt außerhalb des Lagers. Hier nimmt Jesus die Stellung der Fremden außerhalb des Lagers ein, damit Fremde bei Gott einheimisch sein dürfen. Hier wird Jesus für Dreck hinterhergelassen und begraben außerhalb des Lagers, damit wir, die wahren, Dreckskerle, von unseren Sünden reingemacht sein und zu Gott hin dürfen. Hier wird Jesus als den Verbrecher oder der Verbrecher hingerichtet, außerhalb des Lagers. Das waren bisher 7 Punkte. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Auf Deutsch, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Wenn wir bei Si bleiben, ist es wie eine Frage. Man wartet gebannt und gespannt auf die Antwort. Ob die Tonleiter Dur oder Moll war, spielt keine große Rolle, solange sie unvollständig bleibt. Moll und Dur können beide schön sein, aber lässt du sie unvollendet, sind sie beide hässlich. Aber darüber hast du zu entscheiden und den wichtigen letzten Ton beizugeben. Jesus hat alles getan. Fast alles. Doch, ja, alles außer, es heißt in Vers 13, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. In dem Hebräerbrief geht es darum, dass Menschen vielleicht von Jesus hinweggehen würden und zurückkehren würden zum Judentum. Sie würden die Gnade hinterherlassen und würden zurück zur Werksgerechtigkeit zurückkehren. Der Schreiber, wer auch immer er war, hat mit den Lesern plädiert, macht das nicht. Wohin wollt ihr zurück? Jesus ist in allen Hinsichten besser. Besser, besser, besser. Aber die Versuchung lag nahe, weil war man ein Anhänger oder ein Nachfolger Jesu, aus dem Judentum kommend, hat man einiges einzustecken, wurde ausgegrenzt, wurde sogar verfolgt, zu Tode verfolgt. Siehe Saulus und Stephanus und so weiter. Menschen, die andere Menschen oder die von anderen Menschen auch wegen Jesu Zeugnis hingerichtet wurden. Aber Jesus hat alles getan. Es gab in Vers 11 bestimmte Opfer, die im Alten Testament vorgesehen wurden. Und dann im Einklang damit litt Jesus außerhalb des Lagers. Und jetzt heißt es in Vers 13, gehen wir zu ihm hinaus. Seine Schmach tragend. Seine Schmach. Das heißt nicht, füge Jesus zu deinem Leben hinzu, sondern gehe zu ihm hinaus, seine Schmach tragend. Ja, von welcher Schmach reden wir? Ja, ich denke, warum haben die Juden Jesus verworfen? Waren sie nicht bereit, am Palmsonntag, also ein Teil zumindest, ihn zum König zu machen, zu krönen? Zum König ja, zum Eroberer Roms ja. Aber dann, als er dann ans Kreuz ging, war das eine andere Geschichte. Dann war er mit Schmach verbunden. Und mit welcher? Hier haben wir die Dinge, womit sich Jesus identifiziert hat. Also will man dann mit Gott Gemeinschaft haben, dann muss man sich hinausbegeben hin zu Jesus. Jesus wurde für uns quasi zum Unreinen. Er war wie ein Außenseiter, ein Eroberten oder ein Eroberter. Er wurde behandelt wie Unrat und er war zu den Verbrechern gezählt. Wurde außerhalb des Lagers hingerichtet. Das ist die Schmach. Will man sich mit Jesus assoziieren, dann ist das das, womit man sich assoziiert. Bist du bereit, dich mit ihm zu identifizieren und zu seiner Schmach zu stehen? Zu sagen, ja, ich nenne mich Christ. Ich gehöre zu dem Gekreuzigten, der die Schuld der Welt auf sich nahm, der die Unreinheit auf sich nahm, der hingerichtet wurde, den man heutzutage mit Abscheu behandelt. Bist du bereit, dich zu ihm hin, hinaus aus dem Lager, hin zu Jesus zu begeben, seine Schmach tragend? Seine Schmach? Keineswegs, würden vielleicht manche sagen. Aber das ist das, was Gott von uns verlangt. Also, was gibt es zu tun? In Vers 14 heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist der letzte Bibelvers aus Hebräerbrief, den wir heute betrachten. Hier haben wir keine bleibende Stadt. Also es gibt das innerhalb des Lagers und es gibt natürlich das außerhalb des Lagers. An diesem Vers anlehnend sehen wir, dass innerhalb des Lagers die Stadt ist, die hier ist. Ich meine dein Leben, dein Jetzt. Die Stadt, die hier ist. Die Stadt, die manche Leute auch schon haben. Du hast dein Leben. Sie ist hier. Sie ist jetzt. Aber sie bleibt nicht. Dort heißt es die Stadt, die hier ist. Die Stadt, die andere haben. Vielleicht du auch. Die Stadt, die nicht bleibt. Das ist wichtig. Du kannst deine Stadt haben. Aber sie ist keine bleibende Stadt. Wenn sie die ist, die hier ist. Und dann, das könnte Jerusalem sein. Für die Leute war es vielleicht Jerusalem. Die Stadt, die sie für bleibend hielten. Nur wenige Jahre später, vielleicht 40 Jahre später, kamen dann die Römer mit Titus und zerstörten die Stadt und töteten Hunderttausende von Juden. Und die es überlebt haben, flohen in alle Himmelsrichtungen und fanden sich lange, lange nicht wieder in ihr Land zurück. Vielleicht war für sie nicht nur die Stadt Jerusalem, sondern das Judentum an und für sich. Alles, was mit Zeremonien zusammenhing und Riten und Kultur. Und sie sagten, das ist meine Stadt. Das ist die Stadt, die hier ist. Das ist die Stadt, die, meinten sie, bleibt. Es war alles weltgebunden, das Weltgebundene. Und ich frage dich, ist deine Stadt weltgebunden? Beschreibe dein Leben. Was macht dein Leben aus? Es ist hier. Ich hab's. Ich hab das Leben. Und ich hab sie jetzt. Und ich denke, ich werde sie auch weiter haben. Und boah, das könnte Magdeburg sein oder es könnte da sein, wo ich wohne. Es könnte das sein, womit ich vertraut bin. Aber es ist alles weltgebunden. Und dann gibt es das außerhalb des Lagers. Dies ist aber eine zukünftige Stadt. Ein Leben in der Zukunft. Ja, die Bibel redet davon, dass es einen himmlischen Jerusalem gibt, eine göttliche Stadt, die aus dem Himmel zur Erde herunterkommt, wo der Herr Jesus Christus regieren wird. Dies ist nicht eine Stadt, die wir bisher haben, obwohl Hebräer 13 sagt, der Glaube ist die Realisierung dessen, was man hofft. Also ist es so gut, als würde man es haben, so sicher, und doch ist es etwas, was noch in der Zukunft liegt. Und deshalb ist es eine Stadt, die wir suchen. Nicht suchen, ohne zu finden, sondern wonach wir trachten. Es ist eine Stadt, wonach wir trachten, weil wir sie noch nicht wirklich haben. Aber die ist eine Stadt, die bleibt. Und das ist das Jerusalem droben, heißt es in dem Galaterbrief. Und das ist jetzt nicht mit dem Judentum immer verbunden, sondern es hängt mit der Schmach Christi zusammen. Und das ist das, was himmlisch ist. Nicht gebunden, sondern auf den Himmel fixiert. Wofür lebst du? Lebst du für diese Erde, für dieses Leben, für das Vergängliche? Denn das Sichtbare ist vergänglich. Das Unsichtbare ist nicht vergänglich, ist ewig. Das Irdische ist das Sichtbare, ist das Zeitliche. Das Himmlische ist das Unsichtbare bisher, aber das Ewige. Wofür lebst du? Für innerhalb des Lagers oder für außerhalb? Also, was schon getan ist? Eine Menge. Bestimmte Sündopfer wurden dort verbrannt. Man traf sich dort, man hielt sich dort als Unreine auf, als Fremder, als Unrat. Man wurde dort als Verbrecher hingerichtet. Jesus litt und starb dort. Was dir noch bleibt, ist, zu ihm schmachtragend hinauszugehen. Das verlangt Gott. Nicht einfach Jesus zu deinem Leben hinzuzufügen, sondern zu ihm hinauszugehen, seine Schmach tragend. Wir fragen manchmal, bist du Christ? Bist du an Jesus gläubig? Hast du den Herrn aufgenommen und so weiter? Bist du wiedergeboren? Aber ich will ja wissen, und Gott will das auch wissen, hast du Entscheidungen getroffen, aus dem jetzigen Lager, aus dem vergangenen Leben hinauszugehen, hin zu Christus, seine Schmach tragend. Wir haben das Lied, das wir singen, und ich schlage nicht vor, dass wir das unbedingt singen. Aber ich schließe damit, Sünder, ihr habt nichts zu tun, als die Gnade zu erfassen und euch reinigen zu lassen. Preiset den Herrn. Oder wie es in meinen Notizen stand, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir, niemals zurück. Okay, was wird es sein? Gehst du zu ihm nach draußen hin oder lässt du ihn außen vor? Herr, wir bitten, dass du zu Herzen sprichst. Ich kann die Menschen nicht überführen. Du kannst es. Bitte trage alles dazu bei, was du in deinem Willen tun kannst. Und dann gib Gnade, dass man bereit ist, die Schmach Christi zu tragen. Was das auch bedeuten wird. Was das in der Familie, was das in der Umgebung, was das bei der Arbeit, was das in der Schule, was das überhaupt bedeuten wird, niemals zurück. Ich gehe zu Jesus hin, seine Schmach tragend, außerhalb des Lagers. Amen.